Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Häufig sprechen wir ja mal von einem passenden Product-Market-Fit. Und während wir auf der einen Seite viele dieser Folgen hier in dem Podcast der Gestaltung und Entwicklung der richtigen Produkte widmen, wollen wir heute mal über den passenden Markt in dieser Komponente Product-Market-Fit sprechen. Das heißt, was ist der richtige Zielmarkt? Nicht nur, was sind die richtigen User, was sind die passenden Customer, sondern ist das Marktumfeld, was wir adressieren, auch das Richtige für unser Produkt, beziehungsweise wie müssen wir unser Produkt daran anpassen? Dominik und Oliver nehmen sich des Themas an und ich wünsche euch eine ganze Menge spannender Impulse und weiterer Denkanstöße rund um das Thema, den passenden Zielmarkt zu finden.
Sind wir für ein Produkt verantwortlich, so müssen wir jeden Tag verschiedene Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen reduzieren wiederum den Spielraum für andere Entscheidungen. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie wir eigentlich den richtigen Zielmarkt finden, weil die Entscheidung, auf welchen Zielmarkt wir uns fokussieren, im Rahmen des weiteren Arbeitens eine ganze Menge Leitplanken setzt. Und wenn ich sage wir, bin ich heute nicht alleine, an meiner Seite ist heute Oliver.
Dominik.
Ihr gerade schon gesagt, das Thema Zielmarkt finden. Ich glaube, das ist, wenn man so reflektiert, was man als Product Owner, Product Manager, Product Lead und so weiter macht, eine der Fragen, die gar nicht so unwichtig sind, weil sie so unglaublich viel Rahmen setzen. Jetzt so, bevor wir voll in das Thema einsteigen, was sind so üblicherweise deine Berührungspunkte mit der Frage, wie man den richtigen Zielmarkt findet?
Also, spannende Frage. Ich erlebe sehr viele POs, die viel darüber nachdenken. Und auch darüber werden wir sehr wahrscheinlich gleich ein bisschen diskutieren, welches Problem will ich für welche Nutzergruppe lösen. Das würde ich noch nicht mal so formulieren, dass das heißt, das ist jetzt mein Zielmarkt. Sondern es gibt ja auch noch ein paar andere Kriterien, vielleicht auch geografisch. Ne? Also will ich in ein bestimmtes Land oder irgendwelche anderen Dinge. Lassen wir uns gleich diskutieren. Und ich glaube, dass viele Diskussionen, die über Verstehen von Nutzerproblemen und wer ist denn da die Zielgruppe? Viele Diskussionen, die darüber hinausgehen, dass die ganz wenig von Product Ownern geführt werden. Dass da eher das Marketing involviert ist oder der Vertrieb. Und ich glaube, wenn ich diese Betrachtungsweise, die ich da habe als PO, als PM, nicht erweitere und mich nicht auch ein bisschen öffne, noch weitere Kriterien mit reinzunehmen, dass ich dann, glaube ich, zu kurz springe oder nicht synchronisiert bin mit dem, was vielleicht auch andere Leute in meiner Organisation tatsächlich brauchen.
Ich finde, das spricht so viele wichtige Sachen an, weil Zielmarkt, diesen Begriff muss man ja vielleicht auch erstmal so ein bisschen klarstellen. Ne? Wir werden gleich mal auch drüber sprechen, wie man so einen Markt definiert, was so eine Marktsegmentierung beispielsweise bedeutet, um mal zu sagen, das ist mein Markt, du hattest jetzt so ein bisschen so geografische Aspekte mit reingebracht. Ne? Ist klar, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt etwas für den japanischen Markt mache oder für den deutschen Markt und dann auch noch für verschiedene Nutzergruppen innerhalb dieses Bereichs. Aber gerade auf den Bezug mit der Rolle als Product Manager, Product Owner, Product Lead oder wie auch immer, ja, es sind vielleicht nicht auch immer Entscheidungen, die wir treffen in diesen Rollen, sondern meistens ja die Organisation als Ganzes in Zusammenwirkung von verschiedenen Disziplinen, wie beispielsweise auch Marketing, wie beispielsweise auch Unternehmensstrategie oder ähnliches. Aber ich finde, den Zielmarkt für sich zu finden, gerade eben, weil es so Rahmenparameter definiert und geografisch ist ja meistens sogar noch einfach, weil dann hast du schon so Kleinigkeiten wie, ja, wie stelle ich eigentlich bestimmte Zahlen da, ne? Also ein Datum, wie schreibe ich von links nach rechts oder von rechts nach links, wenn man an arabische Länder denkt oder ähnliches, das sind sehr einfache Sachen vielleicht, aber auch, welche Funktionen werden eigentlich wo gebraucht, was wird eigentlich wie wo angenommen, wo sind eigentlich die Bedürfnisse an vielen verschiedenen Stellen, das sind halt alles so Eigenschaften, die für mich als jemand, der dann Produktbestandteile, Produktgestaltung und so weiter entscheidet, total wichtig, weil ohne diese Informationen kann ich halt total schlecht zielgerichtet ein Produkt hin zum Erfolg entwickeln.
Ich würde sogar noch eine weitere Dimension mit dazu nehmen. Je nachdem, für welchen Markt ich mich entscheide, bleiben wir jetzt bei der geografischen Region, gibt es vielleicht auch Unterschiede auf der technologischen Ebene, wie die ich entscheide. Also der ganze Technologie-Stack, den ich da habe und was ich da einsetzen darf und kann oder so. Das heißt, das war das, was ich gerade in meinem ersten Statement versucht habe, klarzumachen. Es geht nicht nur darum zu verstehen, Weil da gibt es Bedürfnisse, Pains and Gains von bestimmten Nutzern, die ich mit meinem Produkt zufriedenstellen will und hoffentlich besser löse als die existierende Lösung. Sondern natürlich definieren auch ein paar andere Kriterien wieder die Art und Weise, wie ich mein Produkt entwickle oder auf was ich zurückgreife oder wie auch immer. Ne? Also vielleicht sind ja bestimmte Dinge, wenn ich den asiatischen Markt nehmen würde, auch verboten oder funktionieren gar nicht oder was auch. Und deswegen glaube ich, ist es auch für Produktmanagerinnen und für Product Owner total hilfreich und notwendig, festzustellen, auf welchem Markt will ich denn mein Produkt letzten Endes verkaufen oder platzieren?
Hast du schon Produkt gesagt, ne? Ich finde ja, wir reden ja gerne auch so von Product Market Fit. Also eigentlich so die Passung von dem Produkt und dem Markt. Und ich finde, das ist gar nicht so dumm, weil wir, ein super Produkt kann halt in dem einen Markt gut funktionieren, im anderen Markt überhaupt nicht. Und im dritten Markt vielleicht, wie du gerade gesagt hast, gar nicht erlaubt sein, also gar nicht im rechtlich legalen Rahmen. Ne, so manchmal witzeln wir ja rum und sagen, ja gut, wenn halt irgendwie das höchste Maß dessen ist, was du erreichen willst, Umsatz ist oder Gewinn, dann kannst du halt auch Drogen verkaufen. Ne, das ist dann illegal, und aber auch nur in bestimmten Regionen. Also was bei uns als Droge ist, ist woanders keine Droge und umgekehrt. Also da könnte man auch jetzt diskutieren, welcher Markt ist denn das Relevante. Aber es gibt halt Märkte, wenn ich mir die USA beispielsweise anschaue, da funktionieren bestimmte Produkte anders oder besser als in Deutschland, wiederum anders als in Asien, wie du eben schon gesagt hast. Und ich glaube, diesen Product Market Fit, und das geht ja so in beide Richtungen, die Wechselwirkung zwischen dem Produkt und dem Markt. Ich muss ein Produkt gestalten, das zum Markt passt. Ich muss aber auch den Markt entsprechend finden, wo das irgendwie eine Resonanz erzeugen kann und so weiter, ist total wichtig. Und
manchmal, wenn du jetzt schon über Produkt Market Fit redest, merke ich erst, ob das Produkt auf diesem Markt fittet, wenn ich es da eingeführt habe. Ne? Also auch das ist ja total spannend. Also für mich ist der Punkt Product Market Fit ganz häufig erst auch, nachdem ich das Produkt auf diesen Markt geworfen habe. Weil erst dann kriege ich die Informationen zurück. Passt das denn jetzt hier irgendwie oder kann ich das Ganze irgendwie anpassen oder verändern? Das heißt, wir sind bei dem Finden der Zielmärkte, zumindest in meiner Wahrnehmung, natürlich darauf angewiesen, dass wir uns mit unserer Produktvision klar sind und dass wir vielleicht auch produktstrategisch geklärt haben, wo sehen wir jetzt den größten erfolgsversprechenden Schritt hin auf unsere Produktvision. Und da gehören für mich solche Fragen wie mit den Zielmärkten und wann führen wir was wie ein, wenn es nicht nur ein regionales Produkt in einem Land ist, auch definitiv mit dazu. Aber herauszufinden, ob das jetzt eine gute oder richtige Entscheidung ist, das wirst du sehr wahrscheinlich erst, wenn du es wirklich auf den Markt eingeführt hast, weil dann du das Feedback bekommst, wird es denn vom Markt angenommen oder nicht, ne? Und nicht nur gefragt hast, würdet ihr es kaufen.
Lass uns gleich mal reingehen und überlegen, wie kann man eigentlich so einen Markt definieren und danach auch gucken, wie man so einen Markt oder ein Marktsegment testen könnte, um herauszufinden, ob es wirklich das Richtige ist. Ich würde vorher nur noch mal einen Aspekt reinbringen wollen zur Bedeutung von Zielmärkten als Konzept. Weil ich glaube, dass wir auch eine ganze Menge Ressourcen sparen können, wenn wir uns auf den richtigen Kunden, die richtige Kundin, die richtigen Gruppen an Menschen im richtigen Kontext und so weiter fokussieren. Weil wir haben jetzt schon mehrere Länder genommen als sehr einfaches, natürlich auch triviales Beispiel für verschiedene Märkte. Nur wenn ich etwas bauen will, das direkt für die ganze Welt funktioniert, dann muss ich halt auch sehr, sehr breit bauen. Und wir wissen ja aus vielen anderen Folgen, die wir auch schon gemacht haben und auch wenn man auch auf Nutzergruppen und so weiter schaut, dass es in der Regel effektiver und vor allem auch effizienter am Anfang ist, sich auf einzelne Zielgruppen zu fokussieren, um die Ressourcen im Sinne von die Arbeitszeit, die Lebenszeit, vielleicht auch sowas wie Tokens oder andere finanzielle Aspekte mit reinzubringen, aber dann fokussiert auf einen Mehrwert für bestimmte Gruppen und so weiter reinzuschießen. Also ich glaube, es ist auch eine Frage der Fokussierung, den Zielmarkt für sich klar zu definieren. Und mit dem Satz würde ich gerne jetzt übergehen in Richtung Markt definieren. Jetzt haben wir schon so ein bisschen angefangen, Pseudomärkte zu definieren. Wie definierst du normalerweise Märkte bzw. Marktsegmente? Wie würdest du da vorgehen?
Also das Erste, was man betrachten kann als Dimension, habe ich ja eben schon mehrfach gesagt. Also es kann irgendwas Geografisches sein. Ne? Also zu sagen, wir gehen nur nach Nordeuropa oder ich kenne einige Unternehmen, die sagen, oh, lass es uns erstmal in Österreich ausprobieren, bevor wir es in Deutschland machen oder so. Ne? Also weil da ist ein bisschen kleiner, trotzdem kann ich vielleicht für einen deutschsprachigen Raum da Schlussfolgerungen draus ableiten. Dann haben wir natürlich auch eben gesagt, es gäbe ein Kriterium, wie zu sagen, so demografische Daten, ne? Also für wen bauen wir das? Für junge Zielgruppe, für alte Zielgruppe, wie auch immer. Und natürlich auch in jeglicher Kombination. Vielleicht aber auch, wie sich diese Menschen auch irgendwie oder der Markt an sich irgendwie verhält oder wie er vielleicht auch reguliert in irgendeiner Art und Weise ist. Auch sowas könnte man ja durchaus mit betrachten. Das heißt, ich würde mir, wenn ich mir Märkte angucke, natürlich bestimmte Kriterien aus diesen Bereichen raussuchen und mir aufschreiben und mir mal überlegen, um mir dann klar zu werden, wo ist denn, und jetzt sprechen wir erstmal von einem Produkt, was ich neu irgendwie etablieren will, wo ist denn ein geeigneter Markt, wo ich vielleicht am meisten für die nächsten Schritte lernen kann und oder wo ich den eben besagten Product Market Fit vielleicht am schnellsten irgendwie herstellen kann, um dann einen Schritt weitergekommen zu sein. Ist die Frage, was ich da produktstrategisch entscheide, was ich als erstes erreichen möchte.
Ja, absolut. Und du kannst die ganzen Sachen ja auch gut miteinander kombinieren. Ne? Also ich kenne das auch klassischerweise. Man nimmt gerne Österreich als sozusagen ersten Markt, auf dem man Sachen ausprobiert, bevor man nach Deutschland beispielsweise geht. Ich meine, Deutschland hat 83,5 Millionen Einwohner. Und du kannst halt unter Umständen schwieriger sagen, ich gebe das jetzt nur in einem kleinen Bereich teil, nur für einen Teil von Menschen, weil dann so der Austausch zwischen diesen Menschen und dem Gefühlten, ich bin ja in Deutschland, warum kann ich dieses Produkt nicht nutzen, irgendwie dich davon abhält zu sagen, es gibt es jetzt nur in Saarland, keine Ahnung, oder nur in Nordrhein-Westfalen oder so. Österreich aber als Land, diese Landesgrenze ist in Menschen viel bewusster. Und das ist ja gut, das gibt es halt in Österreich, aber es gibt es halt nicht in Deutschland. Das ist halt normaler. Gleichzeitig aber auch mag ich gerade als UX-Mensch halt so verhaltensorientierte Sachen. Ne? Es gab, ich weiß, wir hatten in anderen Folgen zum Beispiel zum Thema Personas auch über verschiedene Modelle gesprochen, die es so in der Marktforschung gibt, wie beispielsweise auch Sinus-Milieus und ähnliches, wo man Menschen zum Beispiel aus Deutschland in bestimmten Verhaltensweisen kategorisiert und sagt, naja, vielleicht sind irgendwie, gibt es 30%, die sind eher ökologisch orientiert und die haben noch folgende andere Verhaltensweisen, die irgendwie damit reinfallen. Auch das finde ich gar nicht so unspannend. Ich habe früher mal für ein Smart-Home-Produkt ein Marktsegment definiert, das tatsächlich auch auf den Sinus-Milieus damals beruhte. Ist schon eine ganze Weile her. Das Modell, das ich damals benutzt habe, ist jetzt auch seit 15 Jahren veraltet. Aber da konnte ich zumindest sagen, es gibt Studien, ist keine Ahnung, es waren irgendwie so am Ende 35% der deutschen Bevölkerung fielen darunter. Ich wusste, was ungefähr deren Durchschnittseinkommen ist. Ich wusste, was deren Werte im Schnitt sind. Natürlich werden Menschen davon abweichen. Das ist halt ein statistisches Mittel und bla, was so halt so in eine Kategorisierung reinfällt. Typologisierungen sind immer irgendwie falsch, aber sie helfen uns so ein bisschen einen Rahmen zu finden und auch einen Anhaltspunkt zu finden. Was ist für meine Zielgruppe, die ich hier erschließe, wichtig? Und was ist auch zum Beispiel die finanzielle Möglichkeit, die haben? Weil das, finde ich, gehört bei einem Markt genauso dazu. Bei einer Persona ist das manchmal etwas unterrepräsentiert. Was können die Leute überhaupt für das Produkt bezahlen? Oder wären sie bereit, dafür zu zahlen? Weil wir können uns vorstellen, es gibt Leute, die zahlen halt für eine einfache Uhr, eine Armbanduhr oder eine Taschenuhr, mehrere hundert Euro. Und andere können oder wollen das nicht bezahlen. Und die können oder wollen, das gilt es auch, finde ich, ein bisschen mit herauszufinden.
Kann man natürlich auch, und ich möchte das nochmal so herausheben, immer auch ganz gut, wenn ich als Product Owner, als Produktmanagerin mit potenziellen Kunden direkt spreche. Weil dann kriege ich, glaube ich, ein viel besseres Gefühl dafür, für all diese Faktoren, die du gerade auch so genannt hast. Also dieses kontinuierlich mit potenziellen Kunden und Nutzern reden, egal ob ich weiß, ob das mein Zielmarkt ist oder nicht, hilft, glaube ich. Es hilft aber auch häufig in so eine Richtung von, vielleicht finde ich schon Leute oder identifiziere Menschen, die bereit wären, als erstes mein Produkt zu kaufen, wenn ich auf diesen Zielmarkt gehe. Also wo sind denn Early Adopters, die ich, glaube ich, immer brauche, um dann dieses, ich entwickle mein Produkt auf diesem Zielmarkt weiter, ohne die ich nicht in der Lage bin, da dort das notwendige Feedback für ein erfolgreiches Produkt zu bekommen. Das heißt, ich würde so früh wie möglich halt auch immer, selbst wenn wir vielleicht sogar noch nicht entwickeln, in dieses, ich muss mich hier mit echten Menschen unterhalten, versuchen zu etablieren. Und das ist ja auch in vielen Product Owner Trainings, die ich selber besucht habe, die ich gebe, so, dass du sagst, ja, wenn du denn nur so eine erste Idee hast, so früh wie es geht, raus aus deinem Gebäude und mit Menschen reden, um gucken, was bekommst du zurück.
Ja, ich finde, die Reihenfolge ist halt auch das Entscheidende, ne? Es ist, ich finde, du kannst halt nicht von Anfang an mit Leuten reden. Du musst am Anfang erstmal so eine grobe Vorstellung haben und es reicht eine grobe Vorstellung, in welche Richtung könnte es gehen. Und dann hast du eigentlich schon eine Hypothese eigentlich im Kopf und die musst du so schnell wie möglich durch Kundeninterviews, Research, wie auch immer, entweder verifizieren oder falsifizieren. Und das könnte zum Beispiel sein, ein Klassiker aus meiner Bubble ist halt, keine Ahnung, man überlegt, ein Produkt zu bauen für Schreinereien. Jetzt kennt man aber nicht so viele Schreinereien, aber weiß, na gut, die machen halt eine Holzbearbeitung und das ist irgendwie, da ist viel Holzstaub und vielleicht willst du da jetzt irgendwie ein Gerät, also eine Nutzeroberfläche bauen für irgendetwas, was die halt da bedienen. Das ist aber nur ein paar Annahmen. So, aber die Annahmen darüber findest du in der Regel super wenig Forschung, sondern du musst halt dann direkt an die KundInnen dran, an die potenziellen, in die Schreinereien rein und vielleicht auch gucken, wie die aktuell bestimmte Probleme lösen, damit du halt so eine Marktkenntnis einfach erlangen kannst.
Ja. Ich würde noch einen Aspekt kurz reinwerfen wollen. Es hängt natürlich, weil du das als Beispiel gerade hattest, auch ein bisschen davon ab, wie innovativ ist mein Produkt. Ne? Also, weil du gesagt hast, ich muss so früh wie möglich irgendwie ein bisschen was Belastbares haben und dann darüber reden. Und es kommt ein bisschen auf die Reihenfolge an, bin ich ja völlig d'accord. Aber es kann ja durchaus auch Produkte geben, die ich entwickle, wo der Innovationsgrad, den ich da habe, extrem gering ist. Und ich baue auch auf einer extrem soliden Grundlage über Märkte auf, weil da finde ich alles. Ich glaube, dann kann ich schon anders unterwegs sein, als wenn es jetzt eine völlig neuartige Technologie auf einem noch nicht entwickelten Markt für noch nicht existierende Produkte ist. Ich wollte das nur reinwerfen, ne? Also auch davon hängt sehr wahrscheinlich das Vorgehen dann so ein bisschen ab.
Ja, absolut. Absolut. Ich finde, wenn man sich aber das jetzt so reflektiert, was wir gerade so besprochen haben, es gibt ja so diesen Problem-First-Ansatz zur Bedarfsanalyse. Also ich unterscheide mal zwischen ein bisschen Bedarf und Bedürfnis. Ne? Bedürfnis ist das, was die Menschen haben. Bedarf ist dann, wenn sie bereit sind, zur Stillung ihres Bedürfnisses auch Geld zu investieren. Und ich habe mich gerade mein Beispiel ja gebracht mit der Schreinerei, also holzverarbeitendes Gewerbe oder Handwerk. Und jetzt habe ich irgendwie vielleicht schon eine Idee und will denen was liefern. Dann habe ich ja mein Produkt zuerst, also meine Solution sozusagen als erstes. Aber ich glaube, eigentlich ist es total sinnvoll, erstmal mal zu schauen, was ist das Problem? Was wird auch als Problem oder als Schmerz empfunden? Und dann zu sagen, daraufhin baue ich etwas. Aber in vielen Organisationen, die ich begleite, sehe ich es dann zumindest, die haben eigentlich eine Idee für ein Produkt, gehen dann sehr früh ins Feld, um irgendwie Forschung zu betreiben und stellen dann fest, ihre Idee war gar nicht so gut, weil es vielleicht gar nicht das dringendste Problem ist oder weil da nicht so die Kapitalinvestitionsbereitschaft oder wie immer du es nennen willst, alles da ist. Aber das kann also, solange es dahin am Ende dazu führt, dass wir ein Produkt bauen, das auch wirklich ein Problem für echte Menschen in einem wie auch immer gearteten Segment löst, ist das für mich auch fein.
Wir können da auch mal auf unsere Folge zum Probleminterview verweisen. Ich finde das halt auch ganz spannend, ne? Also erstmal mit Menschen zu reden, die dann eher alltägliche Situationen und Herausforderungen, die ihnen begegnen, beschreiben, ohne dass wir konkret über unser Produkt uns unterhalten. Das ist also ein bisschen auch in die Richtung, die du sagst, ne? Also wir müssen zuerst tatsächlich verstehen, existiert da ein Problem und was für ein Problem existiert da, bevor wir dann weiter in die Analyse reingehen wollen. Wir hatten aber ja gesagt, wir wollten mal drauf gucken, wie man den Markt dann definieren kann. Und natürlich gibt es da auch im Internet diverse Möglichkeiten, an Daten und Fakten irgendwie zu kommen. Ne? Sei es jetzt irgendwie Google Trends sich anzugucken oder irgendwelche anderen Themen. Also ich glaube, selbst wenn ich eine AI-Frage heutzutage und zielgerichtet frage, kriege ich ganz viele Informationen, die mir natürlich helfen, dabei zu überlegen, wie sieht denn der Markt aus und wie sollte ich ihn definieren? Also auf welchem Marktsegment wollen wir uns denn mit unserem Produkt ausprobieren? Und ein Aspekt, der häufig in meiner Wahrnehmung zu kurz kommt, ist tatsächlich die Wettbewerber zu analysieren. Also man analysiert die Größe des Marktes, aber wie andere Player da vielleicht schon vertreten sind, wie viel Vorsprung sie haben, wie viel Platz vielleicht noch für mein Produkt ist oder ob das dann bedeutet, ich muss andere verdrängen, was ja auch zu relevant anderen Entscheidungen in meinem Produkt irgendwie führen kann. Das kommt mir manchmal, ist mir manchmal zu unterrepräsentiert.
Es gibt ja so diese Business-Metapher mit dem roten und dem blauen Ozean. Also der rote Ozean, der halt ganz rot ist vom Blut der Wettkämpfe zwischen den ganzen Fischen und dem Zerfleischen und Wettkampf und blau, weil halt da wenig Konkurrenz einfach existiert. Ich finde, das ist durchaus legitim. Ich finde, es ist manchmal ein bisschen gefährlich, also was heißt gefährlich? Es ist halt ein riskantes Manöver zu sagen, ich suche mir einen blauen Ozean, ich schaffe mir einen Markt, der noch nicht erobert ist, weil man auch wenig über diesen Markt weiß. Und wir haben ganz oft aus der Historie sehen wir Unternehmen, die Produkte machen für einen blauen Ozean. Die sind am Anfang natürlich Marktführer, aber bleiben es in der Regel nicht, weil sie halt natürlich sehr viel investieren müssen, um diesen Markt als solches erstmal kennenzulernen und vielleicht sogar auch zu schaffen und zu definieren. Es gibt Märkte, wenn ein neues Produkt kommt, oder ein disruptives Produkt wie ein Smartphone, das das Smartphone-Segment auf einmal explodieren lässt und damit eigentlich quasi Maßstab geworden ist. Ja, iPhone, ich weiß. Aber dann muss man nicht immer irgendwie Marktführer bleiben, weil man dann halt dann auch immer so einen Innovationsdruck einfach hat, den nicht alle Unternehmen auch gerecht werden. Jetzt haben wir aber drüber gesprochen, wie man Markt so definieren kann. Wir haben über verschiedene Ansätze gesprochen, mit demografisch, psychografisch, verhaltensorientiert, wie man so die ersten Leute findet, dass man das validieren muss, überprüfen muss und so weiter. Ich würde genau diesen Punkt jetzt gerade mal aufgreifen und in so ein Segment einsteigen unseres Podcasts, dieser Folge, nämlich das Marktsegment testen. Jetzt hast du schon gesagt, eben so früh wie möglich raus aus dem Gebäude. Was sind normalerweise Testmethoden, die du gerne verwendest oder deinen Klienten empfiehlst, wenn es darum geht, ein Marktsegment zu testen?
Das hängt natürlich auch da wieder stark vom Produkt selber ab. Also was bauen wir da? Ist ja was anderes, wenn ich in der Schreinerei ein Bett baue, als wenn ich hier ein digitales Webprodukt irgendwie baue und mache. Also ich bin ja häufig in den digitalen Umfeldern unterwegs und um den Markt zu testen, finde ich es ganz spannend, das Produkt tatsächlich einfach vorzustellen und zu sagen, hier kannst du es kaufen und dann klickt jemand drauf und dann kriegt er vielleicht eine Information, gibt es aber noch nicht zu kaufen, kannst dich hierfür registrieren, weil ich glaube, dieser Schritt, da interagiert ein Nutzer und tut etwas, was wirklich Kaufabsicht ist, ist viel aussagekräftiger, als jemanden zu fragen, würdest du das denn kaufen, was wärst du bereit zu bezahlen, sondern ihm oder sie im Glauben zu lassen, ja, sie würde jetzt aber schon in den Kauf irgendwie einsteigen. Das kann man natürlich mit Landingpages machen und da Sachen auch unterschiedliche Varianten einfach ausprobieren, um dann zu gucken, wie passt das jetzt mit dem, wie ich das in der Marktdefinition festgelegt habe, irgendwie zusammen. Das, was ich gerade beschrieben habe, das so zu faken, ist, glaube ich, was man Wizard of Oz irgendwie Test irgendwie, glaube ich, nennt. Ne? Also da wird irgendwas vorgegaukelt, aber im Hintergrund steht der Zauberer von Oz und bedient irgendwelche Hebel oder so. Das kommt, finde ich, immer so ein bisschen drauf an. Und außerdem fällt es mir auch schwer, wenn ich jetzt gerade dich so angucke, dass ich gerade so meine Erfahrungen teile, weil ich habe ja auf der anderen Seite den Experten für sowas sitzen.
Ja, also Wizard of Oz ist ein kleines bisschen anders. Wir können eigentlich so die Sachen, die man gerne macht, ne? Also Landingpage ist klar, du kannst halt gucken, wie sehr suchen Menschen nach Lösungen für bestimmte Probleme. Ne? Also dann kannst du zumindest eine Landingpage schalten, du kannst Werbung dafür machen, du kannst gucken, wie viele Leute gehen da drauf. Du kannst beispielsweise auch sagen, jetzt melde dich hier an für den zukünftigen Test und so weiter, um einfach eine gewisse Bereitschaft zu erfahren. Klassischerweise gibt es so eine Art Fake-Door-Test. Das ist das, was du gerade eher meintest. Bei Xing hatte ich das früher mal. Da gab es dann irgendwo eine Funktion, dann klickst du drauf und dann steht da so, ja, tut mir leid, gibt's noch nicht. Und dann denke ich so, oh, ne, da gibt's so eine Tür, die ist halt falsch, da gehe ich lang und dann merke ich aber, wie viele Leute gehen da eigentlich drauf. Das kann an einigen Stellen echt gut sein, vor allem wenn du als Unternehmen zum Beispiel das, ich würde es heute nicht mehr machen, aber wenn du es so ein bisschen fakest, indem du halt zum Beispiel sagst, nicht, dass es das gar nicht gibt, sondern dass es jetzt gerade nicht verfügbar ist, weil so viele Leute drauf zugreifen. Weil dann kannst du nämlich zum Beispiel auch messen, wie viele Leute kommen wieder und klicken nochmal auf einen Link oder wollen nochmal eine Funktion nutzen, wo sie dann denken, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Dann hast du nochmal eine andere Aussage. Was du mit Wizard of Oz meinst, ist eigentlich, ich baue eine bestimmte Funktion nicht, sondern es gibt den Mann hinter dem Vorhang, der dafür sorgt, dass das Ganze trotzdem passiert. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich fake mal meinen Chatbot, da ist noch gar kein richtig funktionables LLM hinter, sondern da sitzt meinetwegen ein Werkstudent irgendwie dahinter und schreibt halt manuell. Das wäre so eine Variante. Oder wir kennen das aus der Logistik. So Informationen per SMS wirst du darüber informiert, dass der Fahrer oder die Fahrerin jetzt auf dem Weg zu dir ist. Jetzt kann man natürlich sagen, wir bauen das toll in unsere Software und so weiter ein, dass automatisch diese SMS verschickt wird. Wir können aber auch sagen, wir probieren mal, ob das überhaupt relevant ankommt. Und bevor der Fahrer losfährt, sagt er einmal kurz per SMS oder Telefon irgendwem in der Zentrale Bescheid und die schicken dann manuell eine SMS raus. Also so als Beispiel, ne? Das wäre dann so, wir tun so, als wäre das schon echt. Es ist aber noch nicht automatisiert, noch nicht technisch gebaut. Das ist dann so Wizard of Oz, ne, jemand, der im Hintergrund die Sachen, die Fäden zieht, sozusagen.
Was hast du denn noch?
Also wir kennen das ja im Großen und Ganzen auch aus so dem aus Lean Startup. Ich habe das Gefühl, langsam wird dieses Thema nicht mehr so relevant, wie es vor 15 Jahren oder so noch war, weil im Lean Startup, in dem Buch, wird vor allem auch nochmal das Thema MVP malträtiert, ne? Also das Minimal Viable Product als Testinstrument. Und ich hatte auch eine schöne Folge mit Hias zum Thema MVP mit seinen verschiedenen Facetten, weil es gibt so ein MVP to learn. Und das ist eigentlich genau das, was ich gerade so als ein Beispiel genommen habe. Dropbox ist relativ bekannt dafür, dass sie ihr Produkt mal mit dem Video demonstriert haben, bevor es existierte, und haben halt gesagt, so, und wir werden das bauen, und wenn du daran Interesse hast und bei dem Beta-Test dabei sein möchtest, trag dich hier ein. Und dann gibt es so Legenden, ich finde dann immer verschiedene Quellen, und ist auch gar nicht mehr so richtig belegt, finde ich, wie viele Leute sich dann irgendwie in welcher Zeit registrieren. Aber das heißt, du hast etwas, das stellst du hin und tust so, als wäre das schon alles fertig und da, und guckst, wie die Menschen darauf reagieren. Das ist jetzt, ich würde sagen, immer so eine Mischung aus Fake-Door-Test oder aus Wizard of Oz und anderen Sachen. Wenn du aber sagst, hier, das wollen wir bauen, registrier dich. Und auch sowas wie Kickstarter ist beispielsweise ja auch nichts anderes. Du hast einen vielleicht funktionierenden Prototyp. Das ist dann meistens die Voraussetzung. Und dann guckst du halt, ob du quasi, nehmen wir mal ein einfaches, triviales Beispiel. Du hättest ein Brettspiel gestaltet, das hast du halt einmal gebaut, das hast du lange ausprobiert, du bist ein großer Fan von, jetzt willst du es vermarkten, wie viel Geld brauchst du dafür, keine Ahnung, 20.000 Euro Produktionskosten und so weiter, und dann sagst du so, wer würde das denn haben wollen, hier ein bisschen Material, Videos und so weiter, und dann guckst du, ob zum Beispiel über Kickstarter oder andere Crowdfunding-Plattformen genug Leute zusammenkommen, die sagen, ja, ich bin hier ganz konkret bereit, 30 Euro für dieses Spiel zu investieren, damit ich es halt früher bekomme oder ähnliches. Und dann kannst du darüber natürlich gucken, ist hier so der Bedarf da? Und jetzt kannst du das auch in anderen Bereichen machen und sagen, ich stelle ein Produkt quasi konzeptionell vor und sage, das wird es halt nur geben, wenn hier irgendwie mindestens 300 Leute das konkret für einen bestimmten Betrag bestellen. Auch das könntest du bei einigen interaktiven digitalen Produkten durchaus machen und würde in die gleiche Kerbe schlagen, wie beispielsweise das mit dem Kickstarten.
Und es kann ja auch sein, dass ich über so eine Plattform wie Kickstarter auch rausfinde, oh, da registrieren sich jetzt nur Männer. Eigentlich haben wir Frauen als Zielgruppe für unseren Markt irgendwie definiert, ne? Also ich bin bei Kickstarter nicht so tief drin, dass ich nicht weiß, was man rauskriegt, aber ich würde vermuten, dass ich zumindest die ein oder andere Information, wie zum Beispiel auch aus welchen Ländern registriert oder bestellt da einer oder zeigt Interesse, rauskriegen könnte, um halt den von mir definierten Markt nochmal zu reflektieren und drüber nachzudenken, wollen wir nicht viel lieber in einen ganz anderen Markt gehen, je nachdem, wie da meine Kickstarter-Kampagne eingestellt ist.
Dann lass uns doch mal auch, weil wir jetzt schon eine ganze Weile drüber sprechen, mal über vielleicht ein oder zwei typische Fehler diskutieren, die bei so der Marktdefinition, dem Finden des richtigen Zielmarktes immer wieder vorkommen. Ja. Und ich würde auch dreisterweise schon mal anfangen, weil ich finde, es gibt so ein Thema, das echt ultraschnell passiert, und das ist halt ein zu breiter Markt. Ich hatte das eben schon mal angesprochen, ne? Dass ich bin halt ein Fan von Fokus und zu sagen, erstmal für eine Zielgruppe, für einen kleinen Markt einen Mehrwert liefern. Aber ich sehe viele, viele Klienten, viele Teams, viele Organisationen, die ich begleite, die halt sagen, die wollen halt möglichst viel auch erreichen. Die denken dann direkt groß, das ist erstmal gar nicht so schädlich als solches, aber die sagen dann, naja, es soll ja direkt, meine Zielgruppe sind alle. Und dann ist so, ja, wenn du alle bedienen willst, musst du auch halt alle irgendwie mindestens mal zufriedenstellen. Und dann musst du echt viele Sachen bereitstellen, damit alle irgendwie zufrieden sind. Lass uns das reduzieren. Und das ist so der klassische Fehler, den ich irgendwie sehe.
Kann ich völlig mitgehen, also sehe ich auch. Nochmal, ich kann ja in der Vision formuliert haben, ich will in ganz Europa unterwegs sein, will alle europäischen EU-Märkte mit meinem Produkt bedienen. Ich sollte aber nicht die erste Version meines Produktes für alle tatsächlich dann, finde ich, rausbringen, sondern ich würde auch schrittweise, vor allen Dingen bei digitalen Produkten, schrittweise lernen wollen, so wie du das eben auch beschrieben hast. Ich muss natürlich wieder auf den Punkt zurückkommen, den ich eben schon meinte, frühzeitig mit Menschen wirklich reden. Ich sehe typische Fehler, dass man glaubt, ein Kundenproblem zu adressieren, aber dieses Problem existiert halt gar nicht. Ja? Also vielleicht existiert das für mich oder ich habe mir überlegt, dass es eine gute Idee ist, aber dass wir versuchen, mit einem bestimmten Produkt ein bestimmtes Nutzer- oder Kundenproblem zu adressieren, was aber eigentlich gar nicht wirklich existent ist. Und wenn das nicht existiert, dann haben wir definitiv auch bei der Definition des Marktes irgendetwas übersehen oder falsch gemacht. Vielleicht basiert das auch einfach aus völliger Unkenntnis von dem, wie sich diese handelnden Personen auf einem bestimmten Markt bewegen oder wie sie agieren, wie sie sich verhalten. Und da sind wir wieder bei dem Punkt mit dem Probleminterview. Also lass dir einfach mal beschreiben, existiert dieses Problem überhaupt für irgendjemanden und wie löst diese Person aktuell das Problem? Vielleicht löst es ja viel besser, als wir mit einem Produkt in der Lage sind, das hinterher zu lösen.
Ja, ähnlich wie das mit dem Kundenproblem. Und das ist irgendwie kein echtes, ist es halt, ne, diese falschen Annahmen sind total oft einfach auch da. Und ich finde, wir hatten auch schon an anderen Stellen, ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge das war, auch darüber gesprochen. Es passiert ja halt auch schnell, dass man so ein bisschen in seiner Lösung schon so eine Verliebtheit hat. Und dann hat man schon irgendwelche Erkenntnisse eigentlich aus Research beispielsweise oder auch Kundenfeedback. Und dann ist so ein, wir vermarkten es nicht gut genug, ne? Oder wir haben die falschen Leute befragt oder wir haben die falschen Leute jetzt angesprochen, obwohl man eigentlich einfach kein gutes Produkt hat für den Markt, den man gerade versucht zu erreichen.
Da bist du halt ganz klassisch beim Confirmation Bias, ne? Also sehr wahrscheinlich gucken wir nur noch auf die Informationen, die das bestätigen, was wir eher halt glauben. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass wir das immer wieder challengen müssen, ne? Ob das, was wir hier an Annahmen treffen, auch bezogen auf das Verhalten des Kundens, ob die überhaupt richtig sind.
Das Spannende ist ja, dass das sogar auch ganz schnell passieren kann in dem Betrachten der eigenen Konkurrenz in dem jeweiligen Markt. Ne? Mhm. Also es kann ja einmal so sein, dass wir sagen, naja, wir glauben, es ist ein Blue Ocean, das ist aber eigentlich ein Red Ocean und so weiter. Es ist ganz viel Konkurrenz, aber wir ignorieren die und sagen, ja, die sind, das ist sowieso schlecht und die erreichen sowieso nichts und das will eh kein Nutzer und wir sind eh besser und so weiter. Ist dann manchmal gar nicht der Fall, aber auch gleichzeitig zu verstehen, naja, gut, da sind halt irgendwelche Sachen, die gerade passieren, aber ich achte nicht drauf. Und meine Konkurrenz darbt gerade insgesamt und es geht diesem Markt in Anführungsstrichen gerade gar nicht gut. Wir glauben, dass es uns irgendwann besser geht, aber vielleicht ist auch einfach dieser Markt langsam überholt. Es kann nämlich auch sein, dass ein Markt irgendwann einfach quasi kollabiert. Ich sag mal, der Markt für Polaroid-Fotos ist irgendwann auch kollabiert und ist jetzt halt heute nur noch super klein nischig.
Bleibt die Frage, was können wir dagegen machen, ne? Gegen solche typischen Fehler? Und wir haben jetzt nur 3, 4 aufgezählt und ich bin ein großer Freund davon, halt Dinge, von denen wir nicht sicher sind, ob wir da richtig unterwegs sind, dass wir die richtig definiert haben, den Markt, ob wir die Dinge richtig testen, ausreichend Evidenz haben, dann als Hypothese zu formulieren. Also wir glauben das, also allein mit diesem vorangestellten Halbsatz, wir glauben das XY. Und dann bestimmte Dinge zu testen, drüber zu iterieren, mir Feedback einzuholen wieder von den Nutzern, dass ich eine Sicherheit halt hinbekommen kann. Auch bezogen auf, haben wir hier überhaupt den richtigen Markt, das richtige Marktsegment, das richtige Problem etabliert, damit wir irgendwann auch vielleicht einen guten Zielmarkt finden, wo wir so ein Product-Market-Fit herstellen oder erreichen können.
Ja, am Ende ist es halt immer wie bei vielen anderen Sachen auch. Ne? Wir müssen testen, wir müssen das immer wieder durchführen, immer wieder auch mit echten Menschen reden und so weiter. Das ist fast ein richtiger Klassiker. Das ist ja auch etwas, wo ich eben schon über Lean Startup gesprochen habe als Ansatz, wo ja MVP rüber berühmt oder sehr bekannt worden ist. Ist halt genau da, ne? Plan, Do, Check, Act ist ein altes Konzept, das sogar noch älter ist, Deming Circle, wo wir eigentlich nur sagen müssen, eigentlich müssen wir die ganze Zeit iterieren und lernen. Und dieses Lernen als Basiskonzept für die Entwicklung von erfolgreichen Produkten halt mitnehmen. Ob man das jetzt agil nennt oder nicht, sei mir schon fast egal. Mir ist nur wichtig, dass wir halt kontinuierlich irgendwas machen. Nachdem wir jetzt schon eine ganze Weile drüber gesprochen haben, wir haben drüber gesprochen, wie man eigentlich so einen Markt definiert, wie man seine Marktsegmente testen kann, auch über die Bedeutung von Zielmärkten für uns in der Produktentwicklung. Lass uns mal damit abschließen, was vielleicht ein oder zwei sinnvolle und hilfreiche Tipps sein können, die man beherzigen sollte, nachdem man diese Folge gehört hat.
Wir sind an den wichtigsten Tipps tatsächlich vorbeigekommen, ne? Also ich glaube, genauso wie du, maximalen Fokus, eine Fokussierung, setzen hilft immer, vor allen Dingen am Anfang in der Produktentwicklung. Also es nicht für alle zu machen, nicht für alle Märkte, vielleicht auch eher für eine ganz kleine Zielgruppe. Also möglichst spitz auch in einen bestimmten Markt erst reinzugehen und dann Schritt für Schritt das Ganze zu erweitern, für mehr Nutzer, für mehr Märkte irgendwie relevant zu werden. Weil ich glaube, dass der entscheidende Punkt, um ein erfolgreiches Produkt zu bauen, vor allen Dingen am Anfang Fokus ist. Ne? Also, dass ich entscheiden kann, das sind Dinge, die ich jetzt nicht mache. Aber das sind die relevanten Dinge, die ich tue. Und wenn ich da keine Orientierung habe, und auch da haben wir zum Beispiel über sowas wie Decision Stack, glaube ich, schon mal gesprochen. Also, wenn mir nicht klar ist, das ist die Vision, wo ich irgendwann hin will und das Ganze immer weiter in einem Funnel kleinteiliger bringe, ja, aber strategisch glauben wir, dass das ein sinnvoller Schritt ist und deswegen wollen wir zuerst auf diesen Markt für diese Zielgruppe, für dieses Problem, dass ich mich dann vor allen Dingen am Anfang sehr verliere in den Dingen, die ich alle tun kann. Und da ist natürlich die Definition des Zielmarktes und das Finden des richtigen Zielmarktes auch von elementarer Bedeutung.
Ja, unterstreiche ich. Ich würde gerne einen Punkt nochmal aufgreifen, den ich eben auch schon mal ansatzweise erwähnt habe. Und zwar, wir dürfen halt nicht zu verliebt sein in unsere eigene Marktdefinition, auch nicht in unser eigenes Produkt. Und ich finde, wenn man dieses Thema Product Market Fit betrachtet, dass man wie so ein Unendlichzeichen quasi immer drumherum iteriert. Also immer zu schauen, passt mein Produkt zum Markt? Passt mein Markt auch zum Produkt? Ist der Markt überhaupt groß und relevant genug? Ist mein Produkt überhaupt relevant genug? Und das ist so beidseitig. Ich kann mir nicht nur eine Sache angucken, sondern es ist halt am Ende bestimmt das Wechselspiel zwischen Produkt und Markt hat den Erfolg meines Produktes im wirtschaftlichen, aber auch wie im übergreifenden Sinn und Zweck. Und dafür muss ich beides kritisch betrachten und beides auch kritisch hinterfragen und bereit sein, auch da Einstellungen von meiner Seite aus hin zu verändern. Dann ist es vielleicht nicht mein Produkt, das erfolgreich ist oder richtig ist. Vielleicht ist der Markt auch der falsche und ich kann ihn anpassen. Vielleicht habe ich Erkenntnisse aus dem Markt, die mein Produkt verändern sollen oder ein anderes Produkt viel erfolgreicher positionieren könnten, sodass ich denke, ich investiere jetzt nicht mehr die Zeit da rein, sondern in ein anderes Produkt, ein anderes Feature vielleicht auch nur. Keine Ahnung, sowas in der Art. Dann haben wir heute über das Thema Marktsegmente gesprochen, den richtigen Zielmarkt finden war die Ausgangsfrage. Und wenn ihr jetzt aus eurer Erfahrung, weil auch wir wollen ja ein bisschen wachsen und immer neue Sachen kennenlernen, wenn ihr Erfahrungen damit gesammelt habt, den richtigen Zielmarkt zu finden, wo es mal gut funktioniert hat oder auch mal nicht, freuen wir uns natürlich über eure Geschichten. Gerne als Post, entweder als Antwort auf unsere jeweiligen LinkedIn-Posts oder einfach auch als Kommentar bei einem Post auf unserem Blog, wo auf unterproduktwerker.de nämlich zu jeder Folge ein Blogpost erscheint. Und ansonsten schreibt uns auch gerne auf info@produktwerker.de. Wir freuen uns auf den Austausch und hoffen, schön voneinander miteinander lernen zu können.
Wow, du hast bis hierhin durchgehört? Na, dann ist das Thema hoffentlich ganz gut gewesen. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, funk uns einfach an. Auf unserer Website kannst du einen sogenannten Calendly-Call buchen, das heißt direkt in unsere Kalender rein und einen kurzen Call vereinbaren. Da können wir drüber sprechen, ob ein Coaching, ob Inhouse-Trainings oder unsere offenen Trainings vielleicht Angebote sind, die dir und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen können. Also, auf produktwerker.de findest du alle weiteren Informationen und auch den Link in unsere Kalender.